Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Er war Finanzminister in der Koalition von Sebastian Kurz. Gegen ihn laufen keine Ermittlungsverfahren. Das muss man teilweise aus dieser Ära dazu sagen. Und er hat jetzt die Branchen wirklich gewechselt. Ob es ihn doch noch zurückzieht in die Politik, was er zu den aktuellen Koalitionsverhandlungen sagt, aber auch was es mit KI in der Medizin auf sich hat, das werde ich jetzt gerne Bernhard Blümel fragen und ich freue mich, ihn hier im Studio begrüßen zu können.
Vielen Dank für die Einladung nach langer Zeit wieder.
Stimmt, und ich fange gleich mit etwas Politischem an. Sie haben geschmunzelt, wie ich gesagt habe, es läuft kein Ermittlungsverfahren gegen Sie. Aber ich muss es dazu sagen, weil es gegen mehrere aus der türkisen Zeit laufen Ermittlungsverfahren, oder?
Das entnehme ich den Medien. Ich habe nicht mehr mit allen Kontakt, aber ich beschränke mich da eher auf das, was ich erlebt und ich erfahren habe. Und kurz zusammengefasst muss man da halt schon sagen, deswegen habe ich geschmunzelt, dass die Eröffnung der Verfahren wohl mehr Leute mitbekommen haben als die Einstellung. Und insofern danke für den Disclaimer.
Stimmt, das ist leider, muss man dazu sagen, fast immer so, dass die Eröffnung mehr Schlagzeilen verursacht als eine Einstellung. Aber jetzt kehre ich zur klassischen Innenpolitik zurück. Sie waren ja Finanzminister. Was sagen Sie denn zu diesem offenbar gigantischen Budgetloch, mit dem jetzt die Republik konfrontiert ist? Man hat ein bisschen den Eindruck, dass jede Woche 1 Milliarde zusätzliche Schulden dazukommen. Also es ist jetzt von 15, 16 Milliarden Euro die Rede. Was ist denn das für ein Umfang als Spezialist?
Also ganz allgemein gesprochen, und das ist auch der Grund, warum ich die letzten 3 Jahre sowas wie eine mediale Abstinenz gelebt habe. Ich denke, es gibt genügend Ex-Politiker, die zu aktuellen politischen Dingen Stellung nehmen. Ich glaube, da braucht es nicht noch einen mehr. Der Mehrwert wäre dann überschaubar für die Zuseherinnen und Zuseher. Aber so viel darf ich schon sagen, ums Geld wird eigentlich immer gestritten und diskutiert. Und es gibt unterschiedliche Interpretationen, aber dabei will ich es auch belassen.
Ich verstehe, dass Sie nicht der Muppet vom Balkon sein müssen. Sie verstehen, dass ich trotzdem noch eine Frage stellen muss. Also 2 klassische politische Fragen. Einerseits, was halten Sie von diesen Koalitionsverhandlungen Schwarz-Rot-Pink? Also weniger von den Inhalten, sondern überhaupt, dass das angestrebt wird. Ist das eine gute Idee? Sollte die ÖVP einen Kanzler Kickl verhindern?
Auch da erinnere ich mich zurück an meine Zeit in der aktiven Politik und da habe ich Ratschläge von außen eigentlich als das empfunden, was der Andreas Kohl sie immer bezeichnet hat, nämlich auch Schläge. Er hat immer gemeint, Ratschläge sind auch Schläge, die spürt man dann auch wenn sie vielleicht nicht so gemeint sind, und auch deswegen halte ich mich da zurück. Es ist ein Geschäft, das hart genug ist, die Politik, aber auch schöne Seiten hat. Und ich wünsche wirklich allen, die dort tätig sind, alles Gute, der ÖVP vielleicht mehr als anderen.
Verstehe ich. Und als letzte Frage zu diesem klassischen innenpolitischen. Sie wissen, es gibt immer wieder Spekulationen um Sebastian Kurz, der derzeit auch in der Privatwirtschaft tätig ist, aber wo es immer wieder heißt, er könnte im Fall von Neuwahlen zurückkehren als türkiser Spitzenkandidat. Sie kennen Sebastian Kurz gut. Sie haben ja auch diese quasi immer wieder Bürogemeinschaften und Sonstiges. Zieht es Sebastian Kurz in die Politik zurück?
Also mein Verhältnis zu Sebastian Kurz ist ja hinlänglich bekannt. Wir haben uns lange vor der Politik gekannt, gut verstanden. Das war während der Politik so. Das ist auch nach der Politik so, das ist kein Geheimnis. Wir teilen uns auch eine Bürogemeinschaft, das ist da korrekt, das heißt, wir sehen uns ab und zu. Und aus den Empfindungen kann ich schon sagen, ich habe den Eindruck, er ist extrem erfolgreich unterwegs, international als Unternehmer. Und warum sollte man da notwendigerweise den Impetus verspüren, in die Politik zurückzuwollen, wenn man gerade etwas aufbaut und dabei so erfolgreich ist?
Weil Politik eine Sucht ist.
Bei manchen mehr als bei anderen, aber das muss jeder für sich definieren.
Aber Sie haben für sich mit der Politik wirklich abgeschlossen?
Es war ein unfassbar spannender Teil meines Lebens, der doch 10 Jahre gedauert hat. Das waren fast 10 Jahre Spitzenpolitik. Aber ich glaube, das ist auch gut so, wenn es jetzt andere machen. Das ist Demokratie und ich mache das, was ich jetzt tue, gerne. Der ganze Bereich künstliche Intelligenz und digitale Medizin ist ja unfassbar spannend. Mhm. Und auf das konzentriere ich mich mit Feuereifer und Freude.
Und darauf würde ich jetzt auch gern kommen, weil das tatsächlich ein sehr spannender Bereich ist, in dem Sie da tätig sind. Wie sind Sie überhaupt in diesen Bereich gewechselt?
Es hat die Vision eines Projekts gegeben, einen Forschungspark für künstliche Intelligenz in der digitalen Medizin aufzubauen, der ermöglichen soll, dass kooperatives Forschen zwischen verschiedenen Unternehmen, Universitäten, größeren und kleineren, möglich gemacht werden soll. Und ich bin gefragt worden, ob ich dabei unterstützen will, dieses Projekt leiten möchte. Dieses Projekt heißt MARE und befindet sich in Venedig. Mhm. Und da habe ich gleich zugesagt, weil ich es wirklich sehr, sehr spannend empfinde. Die künstliche Intelligenz ist eine Technologie oder eine Innovation, wenn man sie so bezeichnen möchte, die wirklich vieles, manche sagen ja alles, verändern wird. Und wie jede Innovation in der Geschichte der Menschheit gibt es da positive, aber auch negative Seiten. Ich glaube, in der Medizin kann die KI eigentlich nur positive Tendenzen entwickeln. Denn wenn es darum geht, dass man die Ärzte besser unterstützt, das Pflegepersonal besser unterstützt, mehr Zeit für die Patienten zu haben, was soll daran schlecht sein? Es gibt allerdings, so groß der Fortschritt auch ist, die sogenannte Implementierungslücke. Das heißt, das, was KI potenziell kann, ist noch nicht das, was angewendet wird. Warum? Weil es kompliziert ist, diese Dinge aufzubauen und zu entwickeln. Das ist ein Ressourcenthema bei Finanzen, bei Talenten, bei Daten, qualitativ und quantitativ. Und was viele auch vergessen, in der Zeit, wo wir jetzt nach der Corona-Krise gelernt haben, remote zu arbeiten, in Videokonferenzen zu sitzen, das physische Zusammenarbeiten, das steigert die Kreativität, wenn es darum geht, neue Ideen zu finden. Und deswegen dieser Forschungspark, wo gemeinsam an KI gearbeitet wird, namens MARE.
Sie haben jetzt angesprochen, dass es natürlich die KI in der Medizin sehr, sehr viele Fortschritte bringen kann, Vorteile haben kann. Natürlich bei der Prävention zum Beispiel kann KI wahrscheinlich mehr sehen als Menschen oder Maschinen, die von Menschen kontrolliert werden. Aber sind Sie sich sicher, dass es dann nicht auch ethische Fragen geben kann?
Die gibt es natürlich. Die gibt es in Fragen von...
Weiß Philosoph.
Das ist ja auch ein Teil, der mich an der KI so fasziniert. Einerseits, weil ich eben dieses Projekt leiten darf. Andererseits als Ex-Politiker, weil diese Technologie vieles verändern wird. Aber auch als ehemaliger Philosophiestudent, dass viele Fragen, die sich seit 2500 Jahren Geistesgeschichte stellen, was ist Intelligenz, was unterscheidet den Menschen von anderen Spezies, was ist Bewusstsein, genau, sich jetzt auf einmal völlig neu stellen. 2500 Jahre Geistesgeschichte kulminiert in ein paar Jahren, wo diese Technologie neu aufkommt. Die Ethik ist ein Teil davon. Spannenderweise gibt es tatsächlich die Vorschläge, dass dieses sogenannte Alignment-Problem, also die Herausforderung, wie KI denken soll, um für den Menschen positive Dinge von sich aus zu gestalten, wo jetzt zurückgegriffen wird auf alte philosophische Konzepte, wie zum Beispiel den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant oder die regulative Idee von Gott als das Prinzip, das es braucht, damit die Menschen auch wirklich gut handeln. Und das finde ich sehr, sehr spannend und deswegen fasziniert mich der Bereich umso mehr.
Aber gleichzeitig gibt es ja gewisse Sorgen auch, dass die KI dann sagen könnte, was ist Wertvolles und was ist Unwertvolles Leben. Das kennen wir natürlich auch von Menschen und Systemen. Das könnte bei Maschinen oder bei künstlicher Intelligenz noch viel radikaler werden, weil da die menschliche Komponente eben fehlt.
Zwei Antworten darauf. Erstens, ja, das ist ein potenzielles Thema. Deswegen bin ich da ausnahmsweise mal nicht grundskeptisch, wenn Regulierung beschlossen wird. Und der AI Act der Europäischen Kommission und Union, der im letzten Jahr beschlossen worden ist, ich finde, der hat ein recht gutes Maß gefunden, in welche Richtung es gehen soll. Zum Beispiel Themen, die wir einfach nicht wollen. Social Scoring, also die Bewertung, was wert ist und was nicht wert ist, das ist zum Beispiel verboten in dieser Regulierung. Andere Themen, wie zum Beispiel Anwendungen in der Medizin, sind in dieser Hochrisikostufe drinnen. Heißt, müssen gewisse Transparenzkriterien unterliegen. Es muss Aufzeichnungspflicht geben etc. Das finde ich prinzipiell gut. Man muss aber schon auch sagen, für Start-ups erschwert das natürlich schon das Finden neuer Ideen und Umsetzen. Da sind die Vereinigten Staaten manchmal ein bisschen besser.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also, aber wir mussten natürlich auch die kritischen Punkte beleuchten. Aber andererseits, ich merke das vor allem in den Diskussionen in Frankreich, da gibt es große Angst, dass Europa völlig überholt wird beim Thema künstliche Intelligenz, dass der Zukunftsmarkt werden wird und eben von den USA, von Asien. Teilen Sie diese Sorge?
Das ist, glaube ich, generell ein Thema des europäischen Kontinents, dass wir immer weiter zurückfallen, wenn es um Innovation und Wohlstandsschaffung geht. Und gerade beim Bereich KI, wo enormes Wachstumspotenzial für die verschiedensten Industriebereiche möglich ist, sollten wir uns vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentrieren, diese Möglichkeiten zu nutzen, Innovation zuzulassen und ein bisschen weniger darauf schauen, dass wir gleich mal vorab alles regulieren. Wenngleich ich sagen muss, der AI Act hat auch viele positive Seiten, denn gerade in der Medizin geht es darum, dass Vertrauen geschaffen wird in Anwendungen. Und dafür ist Regulierung natürlich auch notwendig. Mhm. Dafür sind aber auch die Ärzte und das medizinische Personal notwendig. Zu glauben, dass es in Zukunft irgendwann mal ohne Ärzte gehen würde, das ist sicher nicht der Fall.
Das ist jetzt nämlich meine Frage, weil natürlich viele Leute sich dann überlegen, wer operiert. Also wie würde die KI unterstützen, aber es ist immer noch der Mensch, der Arzt dabei.
Es muss immer der Arzt dabei sein, es muss immer der Arzt sein, der die Entscheidung trifft. KI-Anwendungen können in der Diagnose unterstützen, können assistieren, können Empfehlungen geben, aber ob dieser Empfehlung gefolgt wird oder nicht, das muss und wird auch immer der Arzt entscheiden.
Muss doch ein menschliches Individuum machen. In diesem MARE-Projekt, das Sie da haben, was machen Sie da konkret?
Wir konzipieren den gesamten Park. Wir haben jetzt im letzten Jahr begonnen, die Immobilie zu erwerben. Das ist ein großes Areal, ein altes Krankenhausareal am Lido von Venedig. Wunderschön, mit Sandstrand. Weil wir gesagt haben, wenn wir in der Welt herumziehen und die besten Talente im Bereich KI und Gesundheit anwerben wollen, für eine Zeit lang auf diesem Forschungspark kooperativ zu wohnen, da hilft es halt nicht, wenn man sagt, das ist alles das Beste, aber es ist in Kramat-Neusiedl. Wenn man dann im Silicon Valley sagt, kommen Sie zu uns nach Venedig, zumindest ein paar Jahre, dann wird man hellhörig. Also braucht eigentlich kein Marketing mehr, weil jeder ein Bild von Venedig hat. Mhm. Das war die Grundkonzeption. Und unser erster großer Ankerpartner ist die Compo Group Medical, ein großer Softwarekonzern aus Deutschland im Medizinbereich. Und der ist in Norditalien sehr, sehr stark unterwegs. Das wird unser Ankermieter sein, der bis zu 100 Wissenschaftler dort haben wird. Und das ist für jeden Forschungspark relevant, gewisse Erfolgsfaktoren von Anfang an zu haben. Genügend Wohnungen, weil die Leute müssen wo wohnen. Genügend Zugang zu Universitäten und Studenten, Talente. Und ein Ankermieter, ein Ankerunternehmen, das das Ökosystem eröffnet. Und alle drei Punkte sind dort.
Und was soll dann dort konkret entwickelt werden?
Wir wollen diesen Implementation Gap ein Stück weit lösen. Das heißt, durch die Möglichkeit der Kooperation zwischen verschiedenen Unternehmen, die generell mit KI zu tun haben und der Gesundheit, aber sehr, sehr breit gefasst, das Zusammenarbeiten, der Wissensaustausch, auch der Datenaustausch, dass es hier erleichtert werden soll, Finanzierungen zu bekommen, Ideen zu generieren und Applikationen der KI im Gesundheitsbereich zu entwickeln.
Und schon abschließend, was ist spannender, die KI in der Medizin oder die Politik?
Das ist extrem unterschiedlich, würde ich sagen. Faszinierend ist beides. Politik, und das ist ja vorher schon durchgeklungen, das hat schon einen gewissen Suchtfaktor für viele. Es ist sehr schnell, man hat viel Verantwortung. Das, was man tut, kann viel bewirken in beide Richtungen. Das ist eine Gemeinsamkeit mit dem Thema KI. Es ist sehr schnell, die Entwicklung geht rasant voran. Und was sich dort tut, hat Auswirkungen auf viele Leute. Allerdings ist es in der Privatwirtschaft schon so, dass Dinge ein bisschen weniger aufgeregt in der Sekunde diskutiert werden, dass die Planungshorizonte länger sind und dass es vielleicht ein bisschen weniger Hickhack gibt zwischen den verschiedenen Playern und das Gemeinsame zumindest nach außen jedenfalls etwas mehr im Vordergrund steht.
Und zumindest die KI selber wahrscheinlich rationaler ist als so manche politische Debatte, oder?
Kommt drauf an. Mittlerweile ja. Die alten Modelle haben recht stark halluziniert, wenn man das so sagt. Aber ich glaube, mittlerweile haben die auch einen Fortschritt gemacht. Vielleicht passiert das ja auch in der Politik.
Gut, das ist eine letzte gute Hoffnung. Dankeschön für dieses Interview, Gernot Blümel. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.